D-Radio Wissen. Dein Sonntag.
Er hat 1993 sein erstes Buch veröffentlicht und seitdem alle paar Jahre eins nachgeschossen. Er ist oft zu Gast in TV-Talkshows, er ist Dozent, Vortragsredner, Diplombiologe. Vor allem ist er einmal pro Woche unser D-Radio-Wissen-Tierexperte. Heute unser Frühstücksgast. Guten Morgen, Dr. Mario Ludwig.
Guten Morgen, Ralf.
Was frühstückst du normalerweise so am Sonntag?
Gar nichts. Also am Sonntag frühstücke ich meistens eine Tasse Kaffee und früher war es noch eine Zigarette und jetzt ist es nur noch die Tasse Kaffee.
Gar kein Essen am Morgen?
Ich bin kein Frühstücker, nein.
Und das als Biologe?
Ja, auch die machen manchmal was Unsinniges.
Was erzählt ihr uns denn dann da immer, dass wir morgens viel essen sollen, mittags so mittelmäßig und abends nichts?
Das sind die Mediziner, die das dir erzählen.
Ja, aber ihr seid ja nicht so weit weg davon, oder?
Nein.
Ach, wir haben schön viel Zeit heute Vormittag miteinander zu sprechen über dich, über Tiere, über dein neues Buch, Genial gebaut. Hier liegt es neben mir. Diese fleißigen Ameisen da vorne auf dem Cover gefallen mir sehr. Was essen Ameisen zum Frühstück?
Ich weiß gar nicht, ob sie frühstücken, aber sie essen natürlich entweder was Süßes oder was Herzhaftes. Also sie ernähren sich von anderen Insekten, aber du kennst es ja von den Ameisenstraßen, die gehen eben auch mal ganz gerne zu einem kleinen Beutelchen mit Zucker oder mit Marmelade.
Jetzt ist es ja so, wir hören dich jede Woche hier bei uns im D-Radio Wissen Grünstreifen im Tiergespräch. Das ist immer am Mittwoch um 10 nach 10. Von daher kennen wir dich, aber du bist jetzt gerade in Karlsruhe im Studio. Das heißt, wir sehen uns ja noch nicht mal.
Nein, wir sehen uns nicht, aber wir hören uns natürlich gut.
Ja, ich stelle mir vor, Dr. Mario Ludwig, der kommt so ja unten aus der Schwarzwaldregion, wohnt so ein bisschen ländlich, hat einen kleinen Bauernhof, da rennen Schweinchen rum und Katzen und vielleicht noch einen Hund. Ihr habt ein Pferd bestimmt und Kühe.
Und auch noch einen Löwen, nein. Also das stimmt nicht ganz. Also bis auf die Katze, die ein Kater ist, stimmt da gar nichts davon. Ich wohne mitten in der Stadt, wohne da auch sehr gerne. Das einzige Haustier, was ich im Moment habe, ist mein Kater, den ich sehr liebe. Also ich hatte früher zwei Katzen. Ich hatte noch eine Kätzchen, die beide schon etwas betagt. Die Kätzchen habe ich jetzt leider nicht mehr, aber auf dem Land lebe ich gar nicht.
Riesiger Katzenfan.
Ich bin ein großer Katzenfan, ja.
Und das klappt in der Stadt dann mit einer Katze?
Ja, natürlich. Er ist ja ein Freigänger und ist auch dann. Ich freue mich immer, wenn er morgens doch wieder heil nach Hause kommt und muss ja sein Revier abgehen, muss die Damen beglücken. Also der muss ja richtig arbeiten nachts. Und dann, wenn er morgens wieder zurückkommt, dann freue ich mich doch sehr. Aber er ist jetzt auch ruhiger geworden. Er ist jetzt schon 14.
Kann der denn beglücken noch? Darf der?
Also er hat wichtige Teile verloren, aber er ist noch an den Damen interessiert. Wollen wir es mal so ausdrücken.
Wie heißt denn der Kater?
Spikey.
Spikey. Und ist seit klein an bei dir?
Das war so ein Wegwerftier, das ich vom Tierschutz bekommen habe. Also war ein kleiner grauer Kater. Sieht ein bisschen so aus wie der Kater aus einer bekannten Werbung. Und ist ein...
Moment, ein Kater aus einer bekannten Werbung. Welche?
Ah, der Whiskas-Kater.
Der Whiskas-Kater. Gibt es da einen typischen Kater?
Ja, das ist ein typischer Kater, der da kräftig Reklame macht. Und Spikey ist ein sehr hübscher Kater. Also er sieht wirklich toll aus. Er ist ein richtiger Womanizer, aber er ist also nicht mit Geistesgaben sonderlich gesegnet. Also er ist nicht die hellste Kerze auf der Torte. Ja. Aber ich sage immer, das macht nichts. Du siehst gut aus, du brauchst nicht schlau zu sein.
Ja, außerdem, wenn das Herrchen Biologie studiert hat und Doktor ist, da geht das schon.
Du meinst, es färbt ab, ja?
Dann ist zumindest ein schlauer Mensch im Haushalt. Das ist doch schön. Und baut er sich schon mal, passend zu deinem Buch, aus Kartons so einen Unterschlupf oder so?
Also da ist er nicht hell genug dazu, aber er versteckt sich gern, die mögen das gern. Er legt sich gern, wenn wir verreisen, legt er sich gern in den frisch gepackten Koffer rein. Das macht er besonders gern. Oder Schuhkartons oder irgendwie so drei Kissen oder eine Hose, die irgendwo rumliegt, die besetzt er sehr gerne.
Wir gehen mal in deinem Buch auf Seite 110. So, hier Wolkenkratzer aus Lehm und Kot. Da geht es ganz bestimmt um Termiten.
Genau.
Ja. Wolkenkratzer, das ist für die wahrscheinlich so wie ein Empire State Building für uns, oder?
Das ist deutlich mehr. Also wenn du überlegst, wir haben ja als größtes Gebäude den Burj Khalifa, also diesen Turm da in Dubai, 850 Meter hoch, 160 Stockwerke, 12.000 Bewohner. So, die Termiten bauen jetzt Hügel. Die sind 8 Meter hoch, aber wenn du jetzt die Größe von der Termite in Relation zum Menschen setzt, dann müsste ein Mensch, um was Vergleichbares zu leisten, der müsste ein Gebäude machen, so groß und so umfangreich wie die Zugspitze. Und da müssten also alle Bewohner, sagen wir mal, von Hamburg und München gleichzeitig Platz finden. Also das können wir nicht leisten, was Termiten leisten. Und das ist doch eine bemerkenswerte Leistung.
Zugspitze sind 4.000?
Nein. Zugspitze sind 2.963. Ich weiß es, weil ich mal oben war.
Wie komme ich denn auf 4.000?
vielleicht weißt du, dass ich ganz gerne bergsteige und da habe ich auch schon einen oder anderen 4000er bestiegen.
Ach, tatsächlich. Ja, ja. Und ich war immer gerne in der Schweiz im Sarztal.
Ah, sehr schön.
Snowboarden. Und da sind nur 4000er
drumherum. Da sind aber wunderschöne 4000. Das Weißmies zum Beispiel. Ein wunderschöner 4000er dort im
und
Sarztal.
Und der Alalin, der immer so schön...
Da war ich auch drauf auf dem Alalin.
...strahlt wird nachts. Ja. Auf dem Alalin. Ja, und dann fährt man, aber du bist hochgewandert wahrscheinlich.
Ich bin ein Teil hochgefahren und die letzten 1000 Meter bin ich dann mit Steigeisen hochgegangen.
Man kann ja da mit so einer Bergbahn, die durch den Berg durchgeht, ja, nach oben.
Und die ein Vermögen kostet.
Ja.
Mittlerweile.
Ja, ja. Das ist ja das Krasse, ne? Dass man für so ein Snowboard- bzw. Skiticket pro Tag so viel zahlt wie mit dem ICE von Frankfurt nach Köln.
Ja, genau.
Also du bist Berge-Fan?
Ich bin Berge-Fan. Also meine Urlaube verbringe ich entweder so, dass ich sage, okay, ich besuche eine Tierart mit meiner Frau zusammen oder wir suchen uns jetzt irgendwie eine schöne Berggegend aus, wo wir vielleicht den einen oder anderen Berg besteigen können. Also jetzt war ich gerade vor einer Woche in Bolivien und habe das dort gemacht.
Jetzt sind wir ganz abgekommen von den Termiten,
genau,
und von den Tieren. Nochmal ganz kurz zurück zu diesen mini kleinen Viechern. Wenn die so ein Wolkenkratzer, wie du es ja nennst, hochkraxeln würden innerhalb des Baus, also machen die das manchmal von ganz unten nach ganz oben klettern?
Nee, eigentlich nicht, weil der obere Teil, also den du siehst, die haben ja auch einen großen unterirdischen Teil noch dazu, das ist eigentlich, sagen wir mal, eine Belüftungsanlage. Also ist die Klimaregulation ist da wichtig, weil die ganze warme Luft, die da drin entsteht, die kohlendioxidreiche Luft, die wird da über Schlote nach oben geleitet, dann in der Außenhülle, da kühlt die dann ab, sinkt dann wieder nach unten, oben findet so ein Gasaustausch statt. Das heißt, die haben sozusagen eine Belüftungsanlage, die ohne Energie funktioniert. Die haben eine schöne Wohlfühltemperatur und haben immer genügend Sauerstoff. Also dieses ganze Teil, was man sieht, ist zum einen zum Schutz für die Termiten und zum anderen eben, um die Anlage ordentlich auch zu belüften.
Aber ein Teil der Termiten muss das Ding ja mal ganz oben gebaut haben.
Ja, klar. Natürlich haben die da Stück für Stück dran geklebt, aber nachher sind die eigentlich eher im zentralen Teil oder gehen raus, wenn sie eben auf Beutezügen sind oder ihre Larven füttern oder so weiter.
Oder sind gestorben beim Bau, so wie die Ägypter. Weißt du? So stelle ich mir das vor.
Beim Pyramidenbau, genau.
Jetzt geht es in einem neuen Buch, Genial gebaut, ganz viel eben um diese Häuschen, die sich Tiere bauen oder die Nester. Gibt es eigentlich auch obdachlose Tiere? Ja klar, oder? Es gibt Tiere, die haben keinen Unterstupf, egal bei welchem Wetter.
Ja klar, also fangst du mal an, wenn in der Serengeti bist, da haben die meisten Tiere eben keinen Unterschlupf. Die legen sich dann halt irgendwo ins Gras oder unter einen Baum und das war's dann. Aber es gibt eben andere Tiere, wie eben die Termiten oder wie Biber oder wie Maulwürfe, die eben wirklich ganz raffinierte Bauten machen, um sich zu schützen. Es gibt einfach unglaublich viele Gründe, warum man, oder es gibt mehrere Gründe, warum man eigentlich sich ein Zuhause baut als Tier.
Jetzt gibt es den einen oder anderen Biologen, der sagt, dieser Dr. Mario Ludwig, ja, das ist schon ganz toll, was der da macht und er erzählt natürlich viel vom Tierreich und bringt es den Menschen näher, aber du vergleichst zu sehr Mensch und Tier und du vermenschlichst die Tiere so sehr. Was sagst du denen?
Ja, also das ist so ein Vorwurf, der kommt öfters mal. Also ich habe Kollegen, die sagen, ich finde es ganz toll, was der da macht und es gibt, sagen der Ludwig, der vermenschlicht die. Nee, also so sehe ich das nicht. Ich sage, ich gucke mir die aus einem menschlichen Blickwinkel an, die Tiere, weil dann kann ich sie einfach verständlicher und besser und interessanter beschreiben. Und das ist ja das, was ich als meinen Job angucke. Also ich will die Menschen mit Tiergeschichten unterhalten. Die müssen natürlich gut recherchiert sein, die müssen stimmen. Also es darf kein Blabla sein. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie so einen missionarischen Eifer, dass ich sage, also ich möchte jetzt die Menschen auf die bedrohte Tierwelt oder auf die bedrohte Umwelt aufmerksam machen. Wenn das ein Nebenprodukt ist, prima, dann freue ich mich drüber. Und dann, wenn es, also du kriegst ja immer so Klischees angeheftet, so wie Deutschlands witzigster oder unterhaltsamster Biologe. Also damit kann ich gut leben. Es wäre doch schrecklich, wenn jemand sagen würde, Deutschlands langweiligster Biologe.
Absolut. Außerdem versteht man es ja dann auch besser, wenn man in dem Tier so ein bisschen was Menschliches sieht. Ich sehe das ja auch bei Hunden. Ja? Wenn wir den Hund manchmal wie einen Menschen behandeln, was natürlich völliger Quatsch ist, weil es ist und bleibt ein Tier, aber zumindest haben wir dann ab und zu das Gefühl, der versteht uns, auch wenn er uns blöd anguckt.
So, dein Hund guckt dich blöd an.
Ja, gut. Der ist sehr schlau übrigens.
Insofern, okay, das hat er meinem Kater voraus.
Tierfetischist Dr. Mario Ludwig.
Nein, das stimmt nicht.
Ich habe es jetzt einfach mal so gesagt,
weil in deinem
Buch geht es ja auch um den Blaufetischisten.
Ja, genau.
Das ist ein Vogel.
Das ist ein Vogel, das ist der australische Seidenlaubenvogel und das ist so ein bisschen so mein geheimer Liebling. Also das ist ein Vogel, der ist etwa so groß wie eine Amsel, hat auch die ähnliche Farbe und da macht das Männchen jetzt in der Balzzeit was ganz Besonderes. Der baut erstmal aus Ästchen und Zweigen so eine Laube, das sieht aus wie so eine Mini-Allee. Und damit nicht genug, der schmückt diese Laube dann noch mit allem, was er irgendwie an Blauem in die Krallen kriegen kann. Also wenn die jetzt in der freien Natur leben, dann sind es blaue Schmetterlingsflügel, dann sind es blaue Blütenblätter, dann sind es blaue Beeren. Und wenn sie in der Nähe von der Zivilisation leben, dann sind es halt blaue Plastikfetzen oder ein Trinkhalmblau oder ein blauer Kronkorken. Mhm. Aber damit immer noch nicht genug, dann malen die Laube auch noch blau an. Jetzt fragst du dich ja wahrscheinlich, wie kann so ein Vogel eine Laube blau anmalen? Ist relativ einfach, der nimmt sich ein paar blaue Beeren, die tritt er mit den Füßen zusammen, dann hat er blaue Farbe, dann nimmt er sich ein Holzstückchen in den Schnabel, hat er einen kleinen Pinsel und jetzt können die Malerarbeiten schon beginnen, dann malt er die Laube blau an und dann wird es toll, wenn diese Laube dann so richtig in schönstem Blau erstrahlt, dann präsentiert er sich wirklich auf dem Laubenvorplatz dieser staunenden Damenschar, tanzender und singenderweise, also er ist ein Multifunktionskünstler. Und die Weibchen, die wählen jetzt ganz unterschiedlich aus, so die jüngeren Weibchen, die wählen den mit der schönsten Laube und die älteren den besten und den schönsten Tänzer. Also das lässt doch irgendwie tief blicken, finde ich.
Das hat wirklich nur den einzigen Sinn, dass er sein Häuschen zeigen möchte und sagen möchte, guck mal, wie das erstrahlt in diesem tollen Blau. Oder hat diese blaue Farbe vielleicht auch noch irgendwie abschreckende Wirkung für andere Vögel?
Nee, genauso wie du es am Anfang gesagt hast. Er selbst ist ja blau. Ja? Ja. Mit dieser blauen Laube will er den Eindruck von sich selbst verstärken. Also wir sagen, guck mal, wie groß und wie toll ich bin. Will also bei den Frauen Eindruck schinden. Zur Abschreckung von anderen ist es nicht. Es gibt noch andere Laubenvögel, die stehen dann eher auf Gelb oder auf Grün und die bauen dann ihre Lauben eben entsprechend mit grünen oder mit gelben Teilen.
Ah, okay. Ich mag auch blau und die Frauen sind auch immer sehr beeindruckt von mir.
Aber du baust keine Lauben. Was baust du?
Doch. Es reicht, wenn ich ein blaues T-Shirt anhabe, so wie heute.
Ich beneide dich.
läuft auf jeden Fall. Biberburgen sind ja was ganz Spannendes, ne? Bei Architektur im Tierreich. Die haben wahnsinnig viele Gänge, die sind wahnsinnig groß, das geht ja richtig tief rein.
Also die arbeiten da richtig ordentlich, die bauen also erstmal aus Stämmen, Steinen und Schlamm eben diese Burg, also einen riesigen Haufen, dann höhlen sie den schön aus, dann ist in der Mitte ein schön ausgepolsterter Wohnkessel, also da schläft man, da zieht man seine Jungen auf, da lebt man drin, die sind ja nachtaktive Tiere. Das Raffinierte ist, dass die Zugänge zu diesem Bau, die sind ja meistens mitten in einem See oder in einem Gewässer drin, die sind alle unter der Wasseroberfläche, das heißt, die münden oberhalb des Wassers, aber der Zugang ist unterhalb des Wassers. Und da wird es jetzt für den Biber ganz interessant, wenn jetzt der Wasserspiegel sinkt, diese Zuführungen, die kommen dann oberhalb des Wasserspiegels und dann können Fressfeinde eindringen. Und dann baut er seine wirklich tollen Bauwerke, nämlich seine Staudämme. Weil er staut dann das Wasser, dass der Wasserspiegel wieder nach oben geht und dann können die Fressfeinde eben nicht reinkommen. Und da arbeitet er richtig hart dran, also der fällt dann erstmal kräftig Bäume, dann macht er so handliche Stücke draus, so 60 cm groß, die rammt er alle in den Boden, verkleidet es dann schön mit Lehm und mit Geäst. Und in Europa ist so ein Damm so im Schnitt 30 Meter lang, das ist schon mal relativ viel, aber in Kanada, da werden die fast einen Kilometer lang. Und die sind dann auch kräftig breit und da kann also ein Mensch über so einen Damm, kann also mal mit einem Pferd drüber reiten. Und damit man so eine Vorstellung hat, wie viel da produziert wird, also eine Biberfamilie schafft 10 Meter Damm in einer Woche.
Biberfamilie sind dann wie viele?
Ah, das sind meistens so 2 Erwachsene, vielleicht 5 Kinder oder so. Wenn die dann alt werden, dann gründen die ihre eigene Familie.
Die Kinder helfen dann auch mit?
Die Kinder helfen ein bisschen zumindest mit, ja.
Da können wir ja wieder mit dem Menschen vergleichen.
Kinderarbeit,
ne? So wie Kinder, furchtbar. Ja, abspülen helfen. Ja,
natürlich.
Ne? Die Kinder müssen auch beim Dammbau helfen.
Genau.
Du hast vorhin erwähnt, also du machst gerne Reisen, in denen du wanderst, in denen du Berge hochkraxelst, aber eben auch diese Tierreisen. Mhm. Beschäftigst du dich dann mit einem einzigen Tier, einer Tierart oder würdest du dann zum Beispiel dich dem Biber widmen und dann auch mal versuchen, ganz nah ranzukommen und diese Bauten unter die Lupe zu nehmen? Kann man da irgendwie rein?
Nein, es ist schwierig auch, weil in Deutschland ist natürlich der Biber geschützt, ja, eine geschützte Tierart und das betrifft eben auch seine Bauten, also da muss man sehr, sehr vorsichtig sein und das mit Recht. Ich habe mir Biber mal in Skandinavien mal mehrere Nächte angeguckt, das ist sehr spannend, aber man braucht sehr, sehr viel Geduld dazu und man sieht dann doch relativ wenig.
Was war denn deine letzte Tierreise?
Da habe ich einen Elefantenführerschein gemacht, genau.
Ein Elefantenführerschein?
Ja, ich wollte schon immer mal mit Elefanten arbeiten. Das war für mich ganz wichtig, das mal diese Erfahrung zu machen. Und nicht eben so touristisch, sondern möglichst realitätsnah. Also nicht dieses in einem Körbchen da auf dem Elefanten drauf sitzen. Und mir war auch ganz wichtig, dass das Elefantencamp, in das ich gehe, dass die Elefanten dort anständig behandelt werden. Weil das ist in Asien leider nicht immer der Fall. Also für uns ist ein Elefant ein tolles Tier. Für einen Thai oder jetzt für einen Menschen, der aus Laos kommt, ist es dann meistens ein Gebrauchsgegenstand. Mhm. Das ist halt leider so. Und da habe ich dann tatsächlich in Nordthailand eins gefunden und habe dann eine Woche mit Elefanten gelebt, mit ihnen gearbeitet, habe meinen eigenen Elefanten gehabt, der auf Thai Pussy hieß, also Herr Farbe. Natürlich hat jeder Pussy zu ihm gesagt.
Herr Farbe?
Herr Farbe.
Ja,
Farbe.
Ja, schön. Mhm.
Und das war so ein 5-Tonner, ein älterer Herd, also gut zu mir gepasst und war nicht gruppenkompatibel. Mit dem musste ich immer allein arbeiten. Der konnte keine anderen Elefanten um sich rum vertragen. Das war toll. Also du lernst dann eben aufsteigen, absteigen, was gar nicht so einfach ist ohne Hilfsmittel. Den Berg hochreiten, den Berg runterreiten, die Elefanten zu füttern, was eine Mordsarbeit ist. Ein Elefant frisst am Tag rund 200 Kilo, also zumindest Pussy hat 200 Kilo gefressen. Mhm. Und du gehst mit ihnen baden und... Also es ist ein großartiges Erlebnis.
Was hast du als Biologe von den Elefanten oder über die Elefanten noch gelernt, was du vorher nicht wusstest?
Elefanten haben unglaublich eigenen Willen. Also ich habe mit, du kannst dir natürlich, du kriegst ja so einen Elefantenhaken, den ich äußerst ungern eingesetzt habe. Also die Mao Zedong hat gesagt, du musst den Haken einsetzen, um den zu lenken. Ich habe das irgendwie nicht fertiggebracht. Und ich habe dann mit Pussy irgendwie so ein stilles Übereinkommen gehabt. Er befolgt die Hälfte meiner Befehle. Und dann ist gut. Aber die haben unglaublich eigenen Willen. Wenn die nicht wollen, dann wollen die nicht. Hm. Und sie sind auf der anderen Seite unglaublich geduldig und freundlich. Also ich habe nie irgendwie Angst gehabt, Elefanten sind, also gerade afrikanische Elefanten sind sehr gefährliche Tiere. Also in Zoos sind Elefanten die Killer Nummer eins. Ja? Hm. Ich habe nie das Gefühl gehabt, ich bin irgendwie in Gefahr oder es geht mir schlecht oder der tritt mir jetzt irgendwo drauf. Und es war dann irgendwie auch selbstverständlich. Am Anfang tut man sich da schwer drauf zu reiten, nachher bist du auf dem Elefanten rumgekraxelt, gestanden. Es war ein tolles Gefühl.
Du kommst ja aus einem Biologenhaushalt, aber du konntest erstmal so gar nichts mit Bio anfangen, ne?
Also mein Vater ist verstorben, ist Biologieprofessor gewesen, meine Mutter ist auch Biologin. Also ich habe in der Kindheit wirklich eine übermaß große Dosis Biologie abbekommen.
Und wolltest dann natürlich was anderes machen,
ne? Natürlich, also irgendwann war die zu groß. Also ich hatte so mit 6 Jahren schon ein großes Biologiewissen, aber irgendwann war das zu groß, ja. Und dann habe ich gesagt, so in der Schule Biologie abgewählt.
Abgewählt
das mal das erste Jahr.
Ja, großartig.
Mein Vater hat noch nicht mal geknurrt, muss ich sagen. Und und dann, also nach der Bundeswehrzeit habe ich gesagt, was studierst du denn jetzt? Sport, das war klar. Und dann habe ich ein zweites Fach dazu gesucht. Damals war ich noch so, wollte ich unbedingt Lehramt, also was ich heute nie mehr machen würde. Ja. Und dann habe ich ein Semester, habe ich mich zufällig für Biologie entschieden, habe ein Semester Biologie studiert. Und dann habe ich gewusst, das ist meine Sache. Sport ist ein schönes Hobby, aber ich will Biologe werden. Und das war dann super klar.
Ich hatte Bio im Abi sogar.
Siehst du, da hast du mir voraus.
Ja. Und aber dann nicht
ich
mehr
hatte Geografie
mit
dann.
Ja, das ist ja dann so viel mit Chemie auch im Studium, da bin ich raus. Das geht nicht.
Ja.
Wie ist das an der Uni, Bio zu studieren?
Du, ich bin da schon so lange draußen, ich kann es nicht sagen. Es ist wahrscheinlich ein völlig anderes Studium, als ich es damals gemacht habe. Damals war es noch wirklich, auch die klassische Biologie stand da im Mittelpunkt. Ich denke, heute ist eher Molekularbiologie und Genetik, die im Mittelpunkt stehen.
Hm. Wenn du mal nach vorne schaust, was ist denn noch so ein Gebiet, was du gerne mal erforschen würdest, womit du dich nochmal so richtig tiefgreifend beschäftigen würdest?
Also was mich unglaublich interessiert, sind Haie und Erdmännchen. Das sind jetzt zwei völlig verschiedene Sachen.
Ja.
Aber ich würde gerne so mal irgendwann, wenn ich richtig Zeit habe und Muse dazu, aber dann eher so als Hobby, würde ich gerne was mit Haien machen. Haie, viel mit Haien tauchen. Ich habe schon mit Haien getaucht, aber eben mal so richtig und mal an einer Forschungsstation da mitarbeiten oder mal so ein Vierteljahr mit Erdmännchen mir die genauer angucken, wobei die sehr gut erforscht bereits sind, aber ich finde das ganz faszinierende Tiere.
Kombinieren kann man es nicht, also kannst du nicht die Erdmännchen zu den Haien mitbringen.
Du kannst nach Südafrika gehen, dann hast du beide, aber auch da sind die Strecken noch relativ groß.
Ja, okay, aber du könntest ja den Haien
Erdmännchen füttern.
Ja, nein. Auf keinen Fall.
Nein, natürlich nicht.
Aber beide süß, ne?
Ja, unglaublich. Haie die Haie sind besonders süß, ja.
Sag mal, deine Frau ist Anwältin.
Meine Frau ist Fachanwältin für internationales Wirtschaftsrecht, ganz genau. Die macht also was ganz anderes.
Aber die könnte dich immer rausboxen, wenn du mal was, also wenn du jetzt mit
natürlich, das ist ihr Job, ja.
Ja, wenn du mit den Erdmännchen die Haie gefüttert hast und es gibt Ärger, dann ist deine Frau dran.
Dann ist meine Frau dran, aber ich habe Gott sei Dank eine tolle Frau, die kann ich immer zu meinen ganzen Sachen irgendwo zu Tieren oder ins Ausland mitnehmen. Die hat ja keine Berührungsängste, die liebt Tiere genauso wie ich und der kann man dann auch mal eine Python um den Hals hängen, so eine 2-Meter-Python, die knurrt da auch nicht, die sagt dann höchstens, passt farblich nicht zu meinem Kleid und gut ist, ja, also alles gut.
Es gibt im amerikanischen Fernsehen diese Sendung The Tonight Show starring Jimmy Fallon, kennst du die?
Nein, kenne ich nicht.
Also die so eine Late-Night-Sendung im Prinzip, wurde früher von
also
Jay Leno.
Also wie Jay Leno.
Ja,
Jay
den
Leno.
Gibt's ja nicht mehr.
Ja, das aber ist wie jetzt, früher Jay Leno.
Genau, das ist jetzt Jimmy Fallon. Und Jimmy Fallon hat dann ab und zu Jeff the Animal Guy da. Das ist, so, das ist super, das solltest du auch machen.
Okay.
Und zwar bringt er dann immer Tierchen mit, da hat er mal eine Schildkröte dabei oder mal ein kleines Krokodil und einmal hat er, glaube ich, einen kleinen Panda. Hunter dabei gehabt und so.
Also wie früher ganz Professor Chimek, ja? Sehe ich das richtig?
Ja, aber dann halt in diesem Tonight-Show-Studio. Okay. Und Jimmy Fallon tut natürlich immer so, als hätte er unfassbare Angst. Und ginge das überhaupt vom Tierschutz her in Deutschland oder ist das eine Geschichte, die in Amerika wahrscheinlich etwas einfacher ist?
Ich denke, das ist in Amerika einfacher. In Deutschland hättest du wahnsinnig Probleme mit dem Tierschutz. Also wenn du Tiere mitbringen würdest, es gäbe sicher Leute, die klagen würden, ja? Mhm. Oder die Beschwerdebriefe schreiben würden. Ich würde es nicht so eng sehen. Also wenn sich ein Tier nicht jetzt unmittelbar unwohl fühlt, dann natürlich nicht. Aber also ich fände das schon ganz spannend, dann mal was mitzubringen. Also natürlich, ob du jetzt einen Leoparden in einem Studio hast, das muss, glaube ich, nicht so sein. Aber irgendwie sowas Nettes,
so
Kleines allemal. Ja,
so ein Baby-Leopard. Ja,
also ich war mal in einem Studio mit einem jungen Tiger, das war auch sehr spannend. Der hatte schon Krallen wie ein Großer, hatte so Hundegröße.
Ja.
Und der hat dann also, der war mit seinem Trainer da und der hat dann so ein Fläschchen Milch innerhalb von 0,5 Sekunden getrunken.
Du gehst gerne wandern in den Bergen, du reist gerne umher, kümmerst dich dann um eine bestimmte Tierart. Machst du denn auch manchmal Sachen, die überhaupt gar nichts mit Tieren zu tun haben?
Ja, wenn meine Frau mit den Reisen dran ist, dann ist es meistens jetzt in Anführungszeichen Kultur. Und da wir ausgemacht haben, es wird beim anderen nicht gemotzt, wenn der eine Reise aussucht, dann muss ich eben auch den 125. Tempel besuchen und die Schuhe wieder ausziehen und die Schuhe wieder anziehen und mache dann gute Miene zum bösen Spiel. Aber das macht mir auch Spaß, also keine Frage.
Ja, so schlimm ist das nicht, oder?
Nein, natürlich nicht.
Aber was ich so raushöre, es ist doch alles sehr geerdet und hat nichts mit technischem Schnickschnack zu tun in deinem Leben. Du hast wahrscheinlich eher den Blick aufs Natürliche, ne?
Ja, also mit Technik tue ich mich generell schwer. Also ich bin kein Techniker. Ich hatte auch als Kind nie so einen Märklin-Baukasten oder sowas. Da habe ich, glaube ich, eher zwei linke Hände. Ich war eigentlich eher der Lesetyp und der Draußen-Kick-Typ, ja.
Da bin ich ganz anders, siehst du? Ich habe mich immer auf alles gestürzt, wo ein Knopf war, wo man draufdrücken kann und dann passiert was.
Und sofort aus dem Schuhkarton was gebastelt, oder?
Immer, ja.
Ja, okay, nee.
Auch meine Lego-Sachen, die ich gebaut habe und so, dann habe ich versucht, irgendwie Maschinchen zu bauen und dann kann man hier drücken und dann passiert da was und so.
Und bist beim Radio gelandet.
Ja, genau. Ich habe hier hunderte von Knöpfen, die ich drücken kann.
Ja.
Ich muss immer die neuesten Smartphones haben, die neuesten Spielekonsolen und alles.
Siehst du, und ich freue mich immer, wenn ich mit dem neuen Smartphone schon irgendwie zurechtkomme und wenn dann alle sagen, kannst du das, dann weiß ich meistens gar nicht, um was es sich handelt.
Okay, aber dafür kennst du dich mit kleinen Babytigern aus.
Das hat damit, auch genau.
Mein Hund zum Beispiel, also das ist ja jetzt eigentlich nicht mehr mein Hund, das ist ein Hund, der bei meiner Ex-Freundin jetzt ist und sie ist Hundetrainerin. Er ist ja so komplett ausgebildet auch, ne? Und kann alles und versteht mich oder ich vermute es zumindest, dass sie mich versteht, ist eine Hündin. Ist das denn was für dich, also so richtig durchtrainierte Tiere?
Nein, also deshalb bin ich auch so ein Katzenfan, weil Katzen haben total ihren eigenen Willen, die kannst du nicht dressieren. Also es gibt ja diesen Spruch, Hunde haben Herrchen und Frauchen, Katzen haben gut ausgebildetes Personal und genau das bin ich auch, ein gut ausgebildetes Personal für meinen Kater. Der hat mich voll im Griff und nicht ich ihn.
Welche Tierart sollten wir denn neben der Katze noch unbedingt demnächst mal kennenlernen? Von welcher Tierart hören wir denn von dir demnächst wieder in die Radio Wissen hier?
Ich weiß gar nicht, was als nächstes kommt, aber eine Tierart, die ich unglaublich faszinierend finde, nach Katze und nach Elefant, ist der Gorilla. Die habe ich auch mal besucht. Das ist so unsere ältere Verwandtschaft. Also so, wo du das Gefühl hast, ja, die sind ganz nah bei uns dran. Die sind ein bisschen anders als wir, aber doch sehr ähnlich.
Und du warst auch schon bei den Gorillas.
Ja, ich war in Ruanda bei den Gorillas. Da hast du die Möglichkeit im Parc des Volcans, das ist so ein Naturschutzgebiet an der Grenze zum Kongo, auf 3000 Meter Höhe kannst du da Gorillas besuchen. Für eine Stunde, du kriegst vorher die Regeln beigebracht, die Regeln sind einfach, du darfst nichts, die Gorillas dürfen alles. Und dann wanderst du so drei Stunden durch den Dschungel mit einem Tracker, mit Funkgerät und dann triffst du dann im Unterholz so eine Gorilla-Familie, wir waren also da zu zweit dort. Und dann hast du eine Stunde Zeit, die zu beobachten und das war also wunderbar. Also zuerst mal ist der Silverback, also der Chef ist aufgestanden, hat dann wirklich wie so in den Tarzan-Filmen sich auf die Brust gehauen. Dann haben wir also sofort unsere vorher geübten Demutshaltungen gemacht, dann war der beruhigt, hat gewusst, wir sind keine Konkurrenz. Ja. Und dann sind eben die anderen gekommen, haben an einem rumgefingert, die Mütter haben uns ihre Kinder gezeigt. Und die waren doch schon, also von der Genetik her sind die ja zu 98% mit uns identisch. Und du hast auch das Gefühl gehabt, ja, das ist so, ich möchte nicht sagen die arme oder die zurückgebliebene Verwandtschaft, sondern das ist schon eine etwas andere Verwandtschaft. Während ich mal die Schimpansen in Tansania besucht habe und mit denen länger zusammen war, die haben mich nicht so fasziniert wie die Gorillas. Die Gorillas waren, es war ein unglaubliches Erlebnis.
Dr. Wario Ludwig, danke schön für diesen Vormittag und für das Frühstück, wo wir gar nicht zum Frühstücken gekommen sind.
Ralf, es hat unglaublich Spaß gemacht.
Genial gebaut ist das Buch von fleißigen Ameisen und anderen tierischen Architekten. Es ist ja schon dein 200.000. Buch.
22.
Ja, aber du schreibst ja auch immer so innerhalb von ein paar Wochen so ein Buch. Ne? Das ist der Wahnsinn,
wie schnell du schreibst. Von ein paar Monaten.
Ein paar Monate.
Aber ja, ich schreibe es ja immer so nebenbei. Meistens nachts oder am frühen Morgen.
Auch das noch. Das heißt, wenn du jetzt durchschreiben würdest, dann wärst du innerhalb von einer Woche fertig.
Nein.
Also, genial gebaut heißt das Buch und kostet?
24 Euro, glaube ich.
Im Hardcover. Danke dir.
Gerne.
D-Radio Wissen. Dein Sonntag.